Ja, wir sind voll in dieser Adventszeit. Guten Abend auch von meiner Seite. Stell dir mal vor, in diesen Tagen würde ich irgend ein Institut einen Namen herausgeben mit einem präzisen Profil von einer Person, die in Zukunft mal wieder geboren werden und tatsächlich im Jahr 2770 kommt oder würde die Person auf die Welt kommen. War schon noch? Crazy, denkst du? Sehr, sehr speziell. Und jetzt, wenn wir zurückversetzen, ist es genau das, was wir mit Jesus haben, und zwar der Prophet Jesaja, der aber 750 Jahre bevor Christus gelebt hat, hat er bereits eine präzise Prophezeiung gemacht auf den Messias, auf den Jesus, der mal wird kommen. Er hat klar gesagt, er wird so sein. Das ist das, was ihn wird auszeichnen. Und tatsächlich, der Jesus ist so gekommen. Und ich werde mit dir den Vers lesen. Da steht, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das ist der Grund, warum das Jesus auf die Erde gekommen ist. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Er will für dich und für mich ein wunderbarer Ratgeber sein. Nicht nur ein kleiner Ratgeber, nicht nur ein guter Ratgeber, sondern ein wunderbarer Ratgeber. Das ist ein Unterschied. Wir brauchen Wunder in unserem Leben. Wo mehr sind als nur gut. Er will das sein für dich und für mich. Er will ein starker Gott sein für dich. Nicht ein langweiliger Gott, sondern ein starker Gott. Er will dein ewig Vater sein. All das, was deine Eltern nicht gebracht haben, kann er und will er für dich sein. Und er will dein Friedensfürst sein. Wow. Das ist das, was er für dich und für mich will sein. Der Vers fängt an mit «Uns ist ein Kind geboren». Da fängt Weihnachten an mit dem Kindli, Bübli, Bebeli in der Krippe. Aber das Bübli ist nicht das Bübli geblieben, sondern ist erwachsen worden. Und wir lesen ihm, können wir auch den Vers vorher an, er wird die Herrschaft übernehmen. Das Buschi-Jesusli im Krippli, das haben wir gern. Aber er wird die Herrschaft übernehmen. Und eine spannende Frage ist schon heute Abend für dich und für mich, glaubst du einfach an den herzigen Buschi-Jesus im Krippli? Oder erlebst du etwas von dieser kraftvollen Herrschaft, wo er kann sein und wo sie in deinem und in meinem Leben? Letzte Sonntag haben wir das Thema gehabt, wunderbare Ratgeber. Und heute wollen wir uns anschauen, sein Name ist starker Gott. Ich weiß nicht, dass dir in den Sinn kommt, wenn du das hörst, starker Gott. Vom Hebräischen her wird das starke Gott folgendermaßen übersetzt mit tapfer, stark oder gewaltig. Oder man kann es auch übersetzen mit starker Krieger. Ich weiß nicht, dass du dir unter einem Gott und starken Krieger vorstellst. Oder starker Krieger hat mal folgendes Bild mitgenommen. Das ist, als ich noch jung war. genau. Wirklich von der Bedeutung her von diesem Gott ist das gemeint. Ein starker Krieger, ein Elitesoldat, ein Berufssoldat, wo wirklich wo kämpfen kann. Das ist das Bild, das Wort, das gebraucht wird für den Jesus. Ich weiß nicht, ob das Bild ist, das du von Jesus hast. Wenn du in unserer Gesellschaft rumhörst, wer Jesus ist, dann begegnen uns eigentlich ganz andere Bilder. Zum Beispiel haben wir da so der weinerliche Jesus. Oder nachher weiter haben wir so den abgespaced Jesus mit dem heiligen Schein. Ja. Und als drittes haben wir noch den Hippie Jesus mit den treuen Augen. Aber all die Bilder, die haben nichts zu tun mit dem starken Kriegergott. Welches Bild hast du von dem Gott im Himmel? Und lass heute anschauen, der starke Gott oder sogar der starke Kriegergott. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Gott ist doch Liebe. Klar, Gott ist die wunderbarste Liebe, die du dir nur vorstellen kannst. Das ist klar. Aber er ist auch noch mehr. Und spannend ist, das häufigste Wort, das wir in der ganzen Bibel über Gott finden, ist das Wort Herr der Herrscharen. Und damit ist ein Gott gemeint von einer Armee. Und das Wort Herr der Herrscharen kommt 10 Mal am meisten vor in der ganzen Bibel. Das ist schon noch spannend. Genau, heute der starke Gott, Herr der Herrscharen. Wenn du dem Jesus nachfolgst, hast du wie 2 Berufungen ja, über deinem Leben. Auf der einen Seite darfst du immer mehr ein herzhafter Worshipper werden, ein Arbeiter werden von dem Jesus. Und auf der anderen Seite bist du auch ein Teil von dem verlängerten Arm, von dem Herr der Herrscharen. Ein Vers bringt das genial stark auf den Punkt. Und zwar im Psalm 149 steht, die Frommen sollen jubeln, so wie wir vorhin, oder? Ist gar nicht schlecht gewesen. Nein, ist gut gewesen. In Herrlichkeit jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Wer hat das schon mal gemacht? Ich weiß nicht, ob das Ferienlager gemeint ist oder ich glaube, das Bettlager gemeint, wie auch immer, einfach lagern und juchzen. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und jetzt, und ein zweischneidiges Schwert, also im gleichen Atemzug hast du gerade beides. Du hast den Lobpreis Gottes, aber du hast auch das scharfe Schwert, den verlängerten Arm von dem Herr der Herrscharen. Es tut sich nicht widersprechen, sondern es gibt zusammen ein knackiges Bild für den Gott im Himmel. Genau, starker Gott, was kann das heute konkret praktisch heissen? Und ich habe so Freude, dass ich heute Abend nicht alleine da bin. Ich habe tolle Unterstützung von 2 tollen Leuten, von Leuten, die erzählen, wie sie das erleben, der starke Gott. Und zuerst darf ich gerade auf der Bühne begrüßen den Michael von der christlichen Südostmission. Hey, willkommen. Schön, bist du immer da.
Guten Abend miteinander.
Ich habe heute am Abend gesagt, er ist Europameister, aber ich möchte korrigiert, er ist nicht Europameister, sondern er ist Weltmeister im Päckli buckeln. Er ist der Mann, wo unsere Päckli, die wir da zu Tausenden, nein, die wir da gebracht haben, wo er umdreht, immer wieder Jahr in, Jahr aus. Ich bin beeindruckt von deinem Dienst immer wieder und der gewaltig sagen, wo du bist, für ganz viele Menschen, die es nicht so gut haben wie mir. Aber ich höre jetzt auf, schwätzen und du darfst ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
Danke. Übrigens, solche Päckchen sind geladen im Auto. Nur, dass das, klar, die gehen wir jetzt auf Worb und zwar werden sie geladen in Lastwagen. Die gehen ziemlich sicher auf Weißrussland. Einfach, dass ihr das auch noch gerade wisst. Mein Name ist Michael Stauffer. Ich arbeite, wie der Markus schon erwähnt hat, in der christlichen Ostmission. Ich bin dort Öffentlichkeitsarbeiter. Man glaubt es fast nicht. Aber das, was ich heute Abend mache, das ist mein Beruf. Also für das bin ich angestellt. Das mache ich leidenschaftlich gern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir Kinder von Moldawien ist ein Projekt von der christlichen Ostmission. Das möchte ich gerne hinziehen, um eben können aufzuzeigen, wie gross das Gott wirkt. Missionsarbeit ist Knochenarbeit. Und wenn wir ein Projekt planen, wenn wir ein Projekt aufstellen, wie das, was ihr hier seht, dann wissen wir zu Beginn noch gar nicht so recht, wie sich das wird entwickeln. Und wenn wir einen Schritt zurückgehen und das Ganze nachher aus der Distanz anschauen, wie das Gott eingreift im Menschenleben, einzelne Menschenleben auf eine ganz geniale Art und Weise zu verändern und sich nachher 2, 3, 4, 5, 6 Dutzende Menschen zusammenfinden an einem Ort und nachher ein Dorf anfangen verändern, dann sieht man nachher, dass da enorm viel Stärke, enorm viel Kraft vorhanden ist. Ich möchte gerne zum nächsten Bild sagen, das Grundsetting von diesen Menschen, jetzt besonders von den Kindern in Moldawien, ist grässlich. Das, was ihr seht, ist Dionella. Dionella ist 11 Jahre alt. Sie lebt in einem Dorf weit, weit im Norden von Moldawien. Und sie ist daheim bei einer Familie, wo die Eltern schwerst alkoholabhängig sind. Es wird nie gekocht, es wird nie geheizt in diesem Haus. Und das Mädchen ist zusammen mit der kleineren Schwester stark mangelernährt. Das heisst, es hat Hunger. Es bekommt nicht genug zu essen. Unsere Mitarbeiter vor Ort haben gesagt, dass sie Dionella und Valeria, die jüngere Schwester, oftmals gesehen haben, im Garten vor dem Haus auf allen Vieren herumschnacken, um irgendetwas Essbares zu finden. Manchmal haben sie auch Steine im Mund gehabt, die sie gelutscht haben, damit sie Speichel können sammeln und etwas können schlucken können, damit sie nicht ganz so arg Hunger haben, wie eben ohne irgendetwas zum Beissen oder zum Schlucken zu haben. Dionella hat ein ganz gewaltiges Trauma erlitten. Sie ist als 8-monatiges Kind wie ein Sack Köder von ihrer Mutter entsorgt worden. Irgendwo neu in einem Strassengraben, schau selber. Eine Sorge weniger. Und wir hier in der Schweiz sind immer sofort in Versuchung, die Mutter als Täter anzuschauen. Die Mutter entsorgt ihre Tochter. Und wir vergessen, dass die Mutter nichts anderes macht, als das, was sie gelernt hat in ihrer eigenen Kindheit. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Spirale von Hoffnungslosigkeit, von Trauer, von Brutalität unterbrechen können und uns jetzt einsetzen für die Kinder in Moldawien. Wie das ganz spezifisch und fundiert aussieht, das ist ein Büchlein, das sich so nennt. Wir Kinder von Moldawien, liegt hinten auf dem Büchertisch aus. Ihr dürft das mitnehmen. Es ist absolut gratis. Ich mache schnell eine Klammer auf. Es hat hinten einen Einzahlungsschein drin. Ich mache eine Klammer wieder zu. Es ist absolut gratis. Das nächste Bild, das ist der Victor. Ich werde jetzt nicht die Story vom Victor erzählen, sondern ganz kurz aufzeigen, was das bedeutet, wenn man sich langanhaltend für Menschen investieren kann. Dionella, das Bild dient mir dazu, auch aufzuzeigen, wir gehen in den Süden von Moldawien, zu Daria und zu Maxim. Ebenfalls eine Familie, wo der Vater nicht nur sauft, sondern eben noch sehr stark gewalttätig ist. Und regelmässig seine Frau abschlägt. Wenn irgendetwas nicht passt, und es passt viel nicht in diesen Leben, dann muss irgendjemand leiden. Und die Kinder, Daria ist 9 Jahre alt, der Maxim 5, haben sich immer schützend vor die Mutter gestellt. Der Maxim hat eine unglaublich blöde Grösse mit 5, das ist er einfach etwa so viel. Und er hat die meisten Schläge abbekommen, einfach oben drauf auf den Kopf. Er ist heute einer, der immer wieder Absenzen hat und kann einschlafen, durch den Tag, durch 2 Stunden, einfach fort ist und man kann ihn nicht mehr wecken. Das bedeutet aber auch, dass die Familie Medikamente braucht, die sie schlichtweg nicht zahlen kann. Die 2 dürfen in das Tageszentrum gehen, wo sie einmal im Tag etwas Feines, etwas Gutes, etwas Nahrhaftes essen können. Und sie bekommen Hausaufgabenhilfe und dürfen ein Nachmittagsprogramm geniessen. Ein Nachmittagsprogramm, das sie verknüpft zu der Liebe von Jesus. Das ist eine grosse Hilfe für die Familie. Jetzt steht aber wieder der Winter vor der Tür. Warme Winterschuhe. Wäre genial, damit die Kinder auch weiterhin in die Schule können. Und damit sie vielleicht auch rausgehen spielen mit anderen Kindern, damit sie das Tageszentrum besuchen können. Und das sind Gelder, die die Familie schlichtweg nicht hat. 2 Paar warme Winterstiefel kaufen. Und dann hat Daria den Vorschlag gemacht, der Mutter, komm, wir beten. Lehren wir im Tageszentrum hin, dass wir Gott vertrauen soll. Und sie beten zusammen. Und Daria hat uns gesagt, sie habe vermutet, dass das Gebet, das die Mutter geredet hat, also da hat sie auch nicht ganz so daran geglaubt, wie man sollte daran glauben. Aber der Hammer war, ein paar Tage später überkommen sie die warmen Winterstiefel. Gratis. Aus einem Projekt der christlichen Ostmission. Es hat aber niemand eine Ahnung gehabt, dass sie die Winterstiefel brauchen, dass das Geld nicht vorhanden ist. Gratis. Wunderbar. Ein wunderbares Zeugnis und eine wunderbare Hoffnung auch für die jungen Leben. Der Victor hätte ich gerne brauchen, die Lebensgeschichte auszubreiten. Die wäre noch einmal spannend und sehr brutal und gleich auch sehr, sehr voller Hoffnung. Das Bild von Victor werde ich jetzt aber brauchen, um zu dokumentieren, etwas von einer Familie aus Weißrussland. Die Mutter ist alleinerziehend, hat 4 Kinder. Und sie hat die letzten 3 Herdöpfel auf einem spärlichen Feuer. Die letzten 3 Herdöpfel, um sie zu essen und zu teilen mit der ganzen Familie. Nie in einem Kühlschrank, wo man kann auftun kann und dann nimmt man noch ein bisschen Schinken und noch ein bisschen Käse und noch ein bisschen Gürkli dazu. Ist einfach fertig gewesen. Kein Keller mit Eingemachtem. Einfach die 3 Herdöpfel. In ihrer Verzweiflung, sie ist eine fleissige Kirchgängerin in der Baptistengemeinde vor Ort, hat sie gebetet und die Kinder eingeladen, ebenfalls zu beten, für die Not, wo sie sich in diesem Augenblick befinden. Und man glaubt es fast nicht, aber es ist so. Und es hat niemand eine Ahnung gehabt in dieser Baptistengemeinde, wie das die Situation in diesem Augenblick bei dieser Familie aussieht, weil alle sind arm in diesem Dorf. Alle. Einen Tag später bekommt die gesamte Familie ein Lebensmittelpaket aus der Lebensmittelhilfe der christlichen Ostmission. Und die Mutter hat gesagt, das bedeutet 3-4 Wochen Essen. Essen, dass meine Kinder nicht Hunger haben müssen. Ein paar Tage später sind sie wieder von einer grossen Herausforderung gestanden, weil sie Gelder hätten müssen haben, um Schulmaterial zu kaufen. Sie sind verantwortlich für das Verbrauchsmaterial von der Schulen und Schuluniformen. Geld war nach wie vor kein vorhanden. Und dann hat der kleine Bübel gesagt zu der Mutter, ja, aber jetzt haben wir doch vorhin, ein paar Tage vorher gebetet für zum Essen und es hat funktioniert. Warum beten wir denn nicht für das Geld? Und wieder einmal hat die ganze Familie sich getroffen zum Gebet und Gott bittet für das, was nötig ist, um die Aufgaben, können zu zahlen. Und auch da, ein paar Tage später, stehen die Gemeindeältesten vor der Tür und drücken der Familie die Summe in die Finger, die sie gebraucht haben, um die Ausgaben zu tilgen. Genau die Summe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und man muss sich vorstellen, was das für die Kinder bedeutet, was die für einen Vertrauensvorschuss mitnehmen in das Leben mit Jesus. Wie das später aussieht, zum nächsten Bild, das ist der Dima. Der Dima ist ebenfalls ein Alkoholiker, ein starker Alkoholiker, so stark, dass er einen Tag eingefahren hat, wo er irgendwann im Strassengraben gelegen ist, im Delirium und nicht mehr können aufstehen. Er ist einfach gelegen. Und der Pfarrer von einer Baptistengemeinde im Norden von Moldawien sieht ihn, geht zu einem Mann, packt ihn am Kragen, stellt ihn mühsam auf die Beine und schleppt ihn mit in Sonntagsmorgen Gottesdienst. Der Dima hat uns gesagt, das sei das allererste Mal, dass er in einem Gottesdienst sei. Und irgendetwas muss dort passiert sein, weil er regelmässiger in die Gottesdienste gegangen ist. Ich kann nicht sagen, dass er auch viel verstanden hat beim allerersten, aber es muss ihn etwas berührt haben. Er hat viel gelernt in diesen Gottesdiensten. Er hat gewusst, jeder Mensch stirbt mal. Er hört wahrscheinlich ein bisschen früher als die anderen, weil er eben Alkoholiker ist, Leberwerten und was alles da dazugehört. Und das hat ihn überhaupt nicht gestört, weil dann habe ich keine Sorgen mehr. Ich habe daheim keine Frau mehr, die kämpft. Ich habe keine Kinder mehr, die Hunger haben, wo ich schauen muss, dass sie im Winter warm haben, genug zu essen haben, warme Schuhe an den Füßen haben. Ich höre einfach auf, anfangen zu existieren. Keine Sorgen mehr. Absolut genial. Er hat aber durch den Besuch von diesen Gottesdiensten auch mitbekommen, dass wenn er stirbt, er höchstwahrscheinlich nicht ins Paradies kommt, sondern ins Bada dazu, in die Hölle. Und dort hat er partout nicht wollen. Sterben, kein Problem. Früh sterben, auch kein Problem. Aber in keiner Art und Weise, auf keinen Fall in die Hölle. Und das war der Zeitpunkt, wo Jesus in diesem Leben anfangen konnte zu wirken. Und heute ist er der Pastor dieser Gemeinde. Und weil er weiss, was für das Leben die jungen Menschen erwartet in seinem Dorf, setzt er sich vehement ein für die Kinder in seinem Dorf im Norden von Moldawien. Wenn man diesen Schritt zurück macht, und da kommen wir zum nächsten Bild, wir haben angefangen mit 7 Pioniergemeinden. 7 Gemeinden verteilt auf ganz Moldawien, die ein Ja haben, sich einzusetzen für die Kinder in ihrem Dorf. Für die vernachlässigten Kinder in ihrem Dorf. Und jetzt machen wir diesen Schritt zurück und schauen das gesamte Projekt an, um die Grösse, Stärke und Kraft zu entdecken. In der Zwischenzeit sind wir auf 100 Gemeinden angewachsen. Das Projekt besteht seit etwa 2,5-3 Jahren. Ein unglaubliches Wachstum, das dort drin ist. Wir betreuen mehrere tausend Kinder jeden Tag in Moldawien. Und ich möchte euch einladen, ebenfalls mitzuhelfen. Ihr könnt euch hinten eindecken am Büchertisch eben mit den Büchern. Lesen die, geht sie weiter. Es gibt die Möglichkeit, Patenschaften abzuschließen. Ihr könnt auch ein Abonnement lösen von unserer Hauszeitschrift. Das ist gratis. Die Patenschaft naturgemäss natürlich nicht. Ist logisch, aber das Abo wäre ganz gratis. Und es gibt sogar Täfeli aus Moldawien. Also Süßigkeit aus Moldawien. Greift herzhaft zu. Es hat noch niemand Bauchweh bekommen. Es ist noch niemandem schlecht geworden. Um ein anderes Gleis zu fahren, wir haben hier danach in Domatems eine Kleidersammelstation gehabt. Also wir haben die nicht mehr. Ich habe neben euch ein Päckchen die Kleidersammelstation heute noch angefahren und den Rest der Kleider, die dort gesammelt sind, ebenfalls mitgenommen. Wenn irgendjemand das Gefühl hat, Zeit hat, sich investieren möchte, so eine Kleidersammelstation aufzubauen und einen verlängerten Arm zu sein von uns als christlicher Ostmission hier in der Umgebung von Chur, wir wären sehr, sehr dankbar. Was es braucht für das, kommt einfach auf mich zu. Ich kann euch dort Auskunft geben. Und wenn ich dann selber nicht mehr Auskunft geben kann, dann kann ich euch weiter vermitteln an jemanden, der es ganz sicher kann. Merci vielmals.
Wow, so gewaltig, wenn man merkt, für einzelne Menschen, die den praktischen Glauben von Christen, die sich heute den grossen Gott erleben, in einem Päckchen gewaltig ermutigend. Danke vielmals, Michael. Etwa zwei erzählt aus seinem Leben in einer ganz anderen Art und Weise, aber auch sehr, sehr lebendig. Das ist unsere Ellen Rüthemann. Schön, bist auch du da, Ellen. Und jawohl! Danke auch für das, was du uns erzählst. Da ist mit ihm.
Im Lukas 10,19 steht: Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Je nach Übersetzung heißt es auch: Ich gebe euch Vollmacht, alle Gewalt des Feindes zu brechen. Und der T.L. Osborne, der ist ein Heiligsevangelist, sicher gewesen, ich weiß nicht, ob er noch lebt, der hätte mal gesagt: Bitte nie Gott, das zu tun, mit was er dich beauftragt hat. Und bitte nie Gott, das zu tun, was er schon gemacht hat. Ich sage es jetzt nochmal für die, die nasse Zünd schneiden. Nein, es ist wirklich gerade viel aufs Mal. Also er hat gesagt: Bitte nie Gott, das zu tun, mit was er dich beauftragt hat. Und bitte nie Gott, das zu tun, was er schon getan hat. Und wie der Michael ja erzählt hat, ist es unser Auftrag, uns um die Armen zu kümmern. Das ist unser Auftrag und da sollen wir nicht einfach Gott bitten, dass er das macht. Und genauso sollen wir auch nicht Gott um etwas bitten, was er schon getan hat. Und ich habe mich angefangen mit Heilung auseinanderzusetzen. Und dazu ist der Jesaja 53 sehr wichtig. Und jetzt steht, dass Jesus alle Krankheiten auf sich genommen hat und alle Schmerzen getragen hat. Also ist eigentlich schon eine gemachte Sache. Und als ich das so gecheckt habe, habe ich gedacht, ja, das ist also schon etwas Neues, was ich so höre. Und ich bin dann mal in eine Situation hineingekommen, wo meine Tochter Moira am Zähne war, hat sie grosse Schmerzen gehabt und hat einfach geschrauen. Und dann habe ich realisiert, ja, Jesus hätte die Schmerzen schon getragen, jetzt weise ich die weg und habe das gemacht und ist nichts passiert. Und dann habe ich es nochmal gemacht und ist auch wieder nichts passiert und dann hat es mich hässig gemacht. Und gesagt, und ihr müsst gehen, weil Jesus hat euch schon getragen. Und dann hat sie sich sofort entspannt, hat fertig getrunken und ist nachher eingeschlafen, ist nicht mehr aufgewacht, einfach durch Schmerz oder so. Genau, und das hat mich mega gefreut. Dann habe ich gedacht, okay, also, nächste Situation. Dann hatte ich einen Krampf im Nacken und habe mit denen ein bisschen versucht wegzubringen. Das hat dann nicht geklappt. Und dann nachher habe ich gesagt, ja gut, also schicke ich dich auch weg. Dich habe ich nämlich nicht gebraucht und bist eh schon getragen. Und dann habe ich den auch weggeschickt und der ist dann auch weg. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt will ich es also wirklich wissen, ob das nicht einfach eine Einbildung ist oder ein Wunschdenken. Und dann nachher habe ich mich mit jemandem getroffen und bin auf die Straße gegangen. Und ja, wir sind dann zu einer Teenie-Mädchen-Herde hergekommen. Und ich habe so auf dem Herz gehabt, um zu denen anzugehen und ihnen einfach sagen, dass sie wunderschön gemacht sind und geliebt von Gott. Und die haben dann da ja, so entgegengenommen und haben es dann langsam angefangen, komisch zu finden. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt könnte ich doch die mal fragen. Dann habe ich gefragt, haben da Schmerzen oder Krankheit? Und dann nachher hat eine eben gesagt, ja, sie habe Knieschmerzen. Dann habe ich sie gefragt, ob ich ja, den darf wegschicken, weil ich glaube, dass Jesus nicht nur für unsere Sünde gestorben ist, sondern auch für Krankheit und Schmerzen, für alle. Und dann hat sie mir das erlaubt und dann habe ich den weggeschickt und dann ist es das erste Mal besser geworden. Und das zweite Mal, als ich es dann weggeschickt habe, ist es gleich geblieben und hat es mich wieder hässig gemacht. Dann habe ich ihn nochmal weggeschickt und dann ist der wirklich weg. Und dann nachher ist es nicht lang gegangen, ist die nächste gekommen und hergerannt und hat ihren Rücken ausgepackt und hat gesagt, ich soll ja auch unbedingt den Schmerz wegschicken. Und dann nachher habe ich sie auch wieder offiziell um Erlaubnis gebeten, weil Pausenaufsicht hat sich dann langsam um den Menschenknäuel herum ein bisschen installiert und uns ein bisschen beobachtet. Und darum habe ich auch offiziell um Erlaubnis gebeten, ob ich die Hand auflegen und den Schmerz wegschicken darf. Hat sie mir das erlaubt und habe ich das auch gemacht. Und dann ist der auch weg und die sind total begeistert und völlig überwältigend, brüllend sind die, haben die eigene Kreische, wie es halt ist. Also es ist auch schön gewesen. Haben die da das zelebriert und dann hat gerade die Pausenglocke wieder geschält und die sind reingeströmt und haben sich gar nicht mehr umgedreht. Und das war einfach so eine schöne Situation gewesen. Genau. Ja.
Danke vielmals, Ellen. Was für ein Mut. Und wie sie, der starke Gott, ganz praktisch erlebt hat. Der starke Gott ist ja nicht da, wenn alles, oder anders gesagt, der starke Gott braucht mich ja gerade in einem harten Alltag. Wenn das Leben eben grosse Herausforderungen mitbringt, dann brauchst du und ich den starken Gott. Und Jesus war ja nicht irgendwie weltfremd gewesen, wenn das steht von ihm, was er alles ist. Sondern es ist in einer, er ist ja in einer sehr ruhigen Umgebung ist, er gelebt. Zu der damaligen Zeit, die Juden waren unter dieser brutalen Besetzungsmacht von den Römern, dass sie immer wieder auch Menschen umgebracht wurden. Da drinnen hat Jesus gelebt. Er hat auch immer wieder Schicksalsschläge erlebt von Menschen. Gerade speziell war es sicher, wo sein Cousin, der Johannes der Täufer, umgebracht worden ist, also geköpft worden ist. Wir lesen das einfach so, aber das ist heftig. Das ist heftig. Ich glaube, niemand von uns kennt jemanden näher, der geköpft worden ist. Das hat Jesus erlebt. Das Blut ist geflossen. Und wir müssen uns probieren, ein bisschen zu vorstellen, was das mit Jesus gemacht hat. Der Johannes der Täufer, das ist ein Freund von ihm gewesen. Das war einer gewesen, wo sie zusammen Schulter an Schulter für das Reich Gottes gelaufen sind. Ein Stück weit war Johannes der Täufer auch so ein bisschen sein geistlicher Vater gewesen, weil er ist auch der gewesen, wo ihn auch eingesetzt ist. Und jetzt ist er weg, jetzt ist er gestorben. Ein harter Schicksalsschlag für Jesus. Das wird uns geschildert in Matthäus 13 und 14. Und wo Jesus eben erfährt, dass Johannes der Täufer umgebracht worden ist, was macht er da? Die Bibel sagt, er hat sich zurückgezogen und er ist alleine auf den Berg gegangen. Das war seine Reaktion. Warum hat das Jesus gemacht? Kurz zu uns. Wenn wir in unserem Leben Erschütterungen erleben, wenn wir Sachen erleben, wo wir nicht in unser Lebenskonzept reinpassen, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir das Bild von Gott aufgrund von unseren Erfahrungen unbewusst abändern. Wir fangen an, unsere Theologie umzuschreiben, aufgrund von unseren Erfahrungen, die natürliche Reaktion, die hast du und ich. Wenn uns Sachen ganz hart treffen und wir Gott nicht verstehen, ist eine Möglichkeit auch die, dass wir uns einfach von Gott anfangen distanzieren. Dass unsere Beziehung zu diesem Gott kälter und kälter, distanzierter und distanzierter wird. Oder aber eben, wir fangen an, am Bild von Gott anfangen umzuschreiben. Wir sagen zum Beispiel, ja weisst, bei den einen wirkt Gott und bei den anderen wirkt er halt nicht so. Bei mir wirkt Gott nicht so stark, dafür wirkt er in Afrika stark. Nochmal, was hat Jesus gemacht in diesem Erschütterungsmoment? Er hat sich losgerissen und er ist in die Einsamkeit gegangen. Und er hat den Fehler nicht gemacht, den viele Menschen immer wieder machen. Er hat nicht die Warum-Frage gestellt. Hätte ich können sagen, Gott, warum hast du jetzt zugelassen, dass der Johannes der Täufer, der Mann Gottes, einfach geköpft wird? Wegen einer furchtbaren Geschichte. Hat er nicht gemacht. Und schau, die Warum-Frage bringt uns in der Regel nicht weiter. Aber was passiert in so einem Moment ist, in deinem und in meinem Herz fängt an, ein heftiger Kampf. Und jetzt sind wir beim Punkt, beim wichtigsten Punkt von dem Abend, warum wir einen starken Kriegergott brauchen. Jeden Tag findet ein Kampf in meinem Herz statt, in deinem wahrscheinlich auch. Jeden Tag. Der Kampf lebe ich in der Hoffnungslosigkeit oder habe ich Hoffnung durch meinen Jesus? Vertraue ich ihm oder misstraue ich Gott? Sehe ich einfach nur Probleme oder sehe ich Gottes Möglichkeiten. Jeden Tag stehe ich in diesem Kampf und ich bin so froh, dass ich durch Jesus Christus, der starke Gott, der starke Krieger, in mir innen darf haben. Halleluja! Und nochmal, warum hat sich Jesus zurückgezogen? Oder er hat sich losgerissen und ist auf den Berg hochgegangen, weil er gewusst hat, ich muss mein Bild von dem Gott im Himmel. Ich muss das Bild wieder ganz neu schärfen. Ich will das Bild von meinem Vater im Himmel wieder ganz neu klar sehen. Ich muss mein Herz wieder büscheln. Ich muss meinen Blick wieder fokussieren. Wenn du und ich in unserem geistlichen Leben lebendig bleiben wollen, dann brauchen wir immer wieder so ein Bergerlebnis, wo wir uns losreißen aus der Normalität, wo wir unsere Bibel packen und auf den Berg gehen, was immer dein Berg ist. Und wo wir zu Gott rufen und schreien und sagen: Gott, ich will dich wieder ganz neu sehen. Zeig du dich mir, wie du wirklich bist. Und warum sollen wir die Bibel mitnehmen? Wenn wir so Erschütterungsmomente erleben, dann ist die Gefahr gross, dass unsere Gedanken irgendwo her galoppieren. Und nicht alles, was wir dann meinen, ist Gott, ist immer Gott. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Grundhaltung immer sagen: Wort Gottes, du bist mein Leitfaden, auch in der grössten Erschütterung von meinem Leben. Und jetzt kommt das Grandiose bei Jesus. Matthäus 14 kommt er vom Berg wieder, nach dem Gotterlebnis kommt er wieder oben runter. Und dann kommt er einfach oben runter und ist so wieder normal, gut getroffen. Sondern er kommt oben runter von dem Berg mit einer neuen Passion von Leidenschaft für die Menschen. Vorher, vor dem Erlebnis, sind Menschen geheilt worden aufgrund von seinen Gebeten und dass er ausgesprochen hat. Nach dem Erlebnis sind Menschen geheilt worden aufgrund von dem, dass sie einfach sein Kleid nur berührt haben. Also durch das Erschütterungsmoment, das Jesus erlebt hat, hat er nochmal ein neues Mass an Autorität bekommen. Das hat nochmal zugenommen und nicht abgenommen. Und das fasziniert mich bei Jesus. Wie viele Leute nach Erschütterung in ihrem Leben, dann werden sie irgendwo distanziert. Ich will niemanden verletzen. Aber mich fasziniert der Jesus. Sein Dienst hat nochmal zugenommen, weil er sich einfach bei dem Gott im Himmel wieder ganz neu hat, einfach hat angedockt und sich wieder von ihm hat fokussieren. Wer ist Jesus für dich? Wir alle kennen so Erschütterungsmomente. Und es gibt verschiedene Sachen, die uns helfen können, aber das ist ein ganz zentraler Punkt. Und so schnell oder auch ganz langsam kann es dunkler und dunkler, farbloser und farbloser in unserem geistlichen Leben werden, aufgrund von Erlebnissen. Und darum ist so entscheidend, was wir mit dem machen, liebe Freunde. Und ich werde schließen mit dem Vers, wo steht im 1. Johannes, steht: Denn der, der in euch lebt, der Starkrieger ist grösser und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Was immer dir dein geistliches Leben absaugen will, was immer dich überwältigen will, egal wie gross es ist, der Starkrieger Jesus in dir ist immer grösser und stärker. Und für alle Scharfdenker, Wenn der Vers umgekehrt logisch liest, heisst das, nach meiner Logik, wenn du den Jesus so nicht kennst, dann bist du beherrscht von jemand anderem. Das ist meine Logik. Einfach, ich kann lesen und denken. Das ist krass. Das ist das Wort Gottes. Boah. Der Kreis schließt sich. Ich habe angefangen mit dem Kurzgedanken von der Herrschaft. Weil es gibt zwei Arten von Herrschaft. Und die Herrschaft von Jesus in unserem Leben, wenn er der Herrscher sein darf, dann kann ich ihn einfach erleben als der wunderbare Ratgeber. Ich kann ihn erleben als der starke Gott, wenn er mein Herr darf sein, als der ewige Vater. Und als der Friedensfürst. Das ist der Jackpot vom Leben. Wenn ich merke, er, der Herr, ist viel besser, als wenn ich der Herr von meinem Leben bin. Weil die Ressourcen, das Erfahren im Leben, die bringe ich selber nie her. Aber Jesus, der Stachelrieger in dir, er wird dir dabei helfen, dass du ihn so kannst erleben in deinen Alltagssituationen. Ich bete noch. Ja, wir beten dich an, du bist der starke Gott. Es tut uns leid, Jesus, wo wir dich klein gemacht haben. Du bist wirklich der starke Gott. Und ich glaube, es sind Leute da, die vielleicht auch spüren, die irgendwo in einer Erschütterung sind in ihrem Leben. Die gibt es. Und vielleicht ist wirklich dein Moment da, wo du sagst, hey, und ich reiss mich mal aus der Normalität. Und ich will dem Gott im Himmel begegnen. Ich will mein Bild von meinem Gott, von meinem Retter, von meinem Erlöser, von meinem Befreier, von meinem Heiler ganz neu in Klarheit sehen. Gott, zeig du dich mir. Reiss dich los. Hab den Mut. Mach etwas, was du noch nie gemacht hast. Und komm rein und tritt rein in die Gegenwart von dem Gott im Himmel. Und sehe ihn, erlebe ihn, so wie er sich dir einfach tut, offenbaren. Und Jesus, du siehst alle Kämpfe, die wir haben. Es gibt auch viel, mega viel Schönes, mega viel Beschenktes, aber es gibt auch die Kämpfe. Und Jesus, ich danke dir so viel mal für das Geheimnis, für die Schönheit, für die Power, dass du in uns grösser und stärker bist als alles andere, das uns erschüttern will. Danke, Jesus, für die Perspektive, die du uns gibst. Du bist unser starker Gott. Halleluja, Amen.